Also, dass man einem Preis hinterherhinkt, das ist, ich, also ich werde oft gefragt von jungen Menschen, die sagen, Herr Wecker, wie werde ich auch so berühmt wie Sie? Und das ist natürlich, oder ich will auch berühmt werden, so als Berufs, als sei das ein Beruf, berühmt zu sein. Das ist ja mehr, dass man in seinem Beruf so erfolgreich ist, dass es viele Leute mitbekommen, was natürlich jetzt bei Bühne und Fernsehen mit, also leichter ist als Steuerberater. Aber ich sage dann immer, ganz ehrlich, mach nicht das, womit du später berühmt werden kannst, sondern mach das, womit du die ganze andere Zeit Spaß hast.
Hallo, der Prisma Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Liebe Podcast-Fans, herzlich willkommen zur vierten Staffel von Hallo inzwischen, unserem Promi-Podcast. Und nennt man das dann noch Premierengast, Bernhard, wenn man in der vierten Staffel seinen ersten Gast
Also, es ist mein Premierenauftritt und es wäre quasi der Premiere, der Staffelauftakt.
Startgast. Auftakt.
Auftakt klingt immer besser als
Dann Start. machen wir, da machen wir, liebe Podcast-Fans, den Staffelauftakt der vierten Staffel von Hallo, dem Prisma Promi-Podcast mit dem lieben Bernhard Hoecker. Lieber Bernhard, schön, dass du da bist.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag, muss ich sagen, weil wir ja nicht wissen bei diesem Medienkonsum heute, um wie viel Uhr genau wir gehört werden.
Stimmt, man kann uns
Früher war das
spät
total
in der Nacht
einfach.
Hören oder
Ja,
so.
ich konnte sagen guten Morgen, weil das war einfach 6.30 Uhr.
Ja.
Und jetzt ist es irgendwann und irgendwo vor allen Dingen.
Ja, das, aber guten Abend kannst du heute Abend sagen, denn du bist heute Abend bei den geschätzten Kollegen vom WDR beim Kölner Treff.
Stimmt, da
Ja.
kann ich guten Abend sagen, weil das auch relativ live läuft. Da muss ich quasi schon gute Nacht sagen, weil das ja erst sehr spät läuft.
Ja. Okay, also wir sind ja schon mittendrin im Gespräch, Bernhard. Viele nennen dich, ich habe jetzt zuletzt gelesen, Superhören, dann habe ich irgendwo gelesen, Vicky Hoecker und all solche Sachen, weil du ja so ein Typ bist, dem man so nachsagt, der unheimlich viel weiß oder der unheimlich viel wissen will. Und deswegen bin ich schon ganz gespannt, ob meine Fragen, die ich jetzt alle vorbereitet habe,
Oh
ob die
mein Gott.
überhaupt passen oder ob die intellektuell irgendwie überhaupt nicht
Na,
zu
ich
dir
mache mir da
passen.
keine Sorgen, weil selbst wenn mir der Ruf voraus, wenn mir ein solcher Ruf vorauseilt,
Das
weiß
weißt du,
ich
ja.
ja, wo ich mich wirklich befinde. Und ich
Ja.
kenne meine Lücken und deshalb bin ich weit weg davon zu denken, ich würde alles wissen. Und meistens kann ich auch noch diese Fragen nicht beantworten, die dann sehr speziell sind. Aber ich neige dazu, und vielleicht hat das zu diesem Ruf geführt, wenn ich etwas weiß, dass diese Begeisterung über neue Erkenntnis von mir zu geben.
Ah ja,
Und das
okay.
führt dazu, dass Leute denken, boah, der weiß aber viel. Aber wenn ich was nicht weiß, sage ich es ja nicht.
Genau, stimmt. Ja. Und als Schauspieler kann man es ja vielleicht auch mit einem
Ich kann,
kleinen
ich bin
Trick
noch
mal
ein
ein
guter
bisschen
Schauspieler, ich kann
spielen,
ziemlich gut
oder?
spielen, ich würde alles wissen, auch wenn ich überhaupt gar keine Ahnung
Gut,
habe.
wir versuchen ihn heute nicht zu spielen, sondern
Ich
authentisch zu
lasse mich
bleiben.
überraschen,
Und du
genau.
weißt ja, bei unserem Podcast stellen sich die Gäste selbst vor. Und deswegen bin ich ganz gespannt, ob du diese Wissbegierigkeit oder dieses Ratefuchs oder Superhören, ob du das selber auch zu deinen USPs zählst. Herzlich willkommen, Bernhard.
Hallo, jetzt ich fange sofort an, über mein Leben nachzudenken und diese psychotherapeutischen Moment der Selbstbeschreibung.
Ist es
Naja, das ist immer, wie würden Sie sich denn selber beschreiben? Oder Sie sind auf einem Schiff, wo befinden Sie sich? Sind Sie unten im Maschinenraum, im Servicebereich oder oben der Kapitän? Da gibt es auch
Okay.
solche komischen Bilder. Ich fange einfach mal an
Ja, bitte.
mit mir. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Bernhard Hoecker. Meine offizielle Berufsbezeichnung, wenn ich im Hotel einchecke, ist Narr. Das schreibe ich dann immer da in den Zettel
Echt?
rein, ja, weil ich es
Cool.
lustig finde. Schelm
Na.
wollte ich auch schon mal schreiben, aber
Ja.
da muss ich dann überlegen, ob man es mit CH oder SCH schreibt. Und damit haben wir auch schon direkt mein erstes Problem. Ich bin sprachlich nicht besonders bewandert, insbesondere was die Schriftsprache angeht. So, also mein Name ist Bernhard Hoecker. Ich bin eine Person der Öffentlichkeit. Ich bin tätig als Stand-Upper. Habe angefangen als Jongleur und bin dann über Schauspielerei im Fernsehen, was Parodien angeht, letzten Endes in einem Bereich gelandet, der mir sehr viel Spaß macht und mir auch sehr, sehr gelegen kommt. Da ich recht faul bin und mich sehr ungern vorbereite, habe ich das große Glück, in vielen Impro-Formaten mitzumachen. Und das beste Impro-Format ist natürlich ein Quiz. Man wird etwas gefragt, was man natürlich vorher nicht wissen darf, sonst wäre es ja kein Quiz. Und dann muss ich gucken, ob ich zu irgendwelchen Ergebnissen komme. Und das hat wahrscheinlich deshalb so gut funktioniert, weil ich schon seit ich eigentlich schon immer neugierig war und mich für Dinge interessiert habe, die andere wussten. Und dabei ist es quasi geblieben. Ich mache das heute noch. Also ich liebe es, irgendwo zu sein. Ich habe, glaube ich, als ich hier in die Redaktion kam, sehr viele Fragen gestellt über die Technik und die Herstellungsweise.
Ja.
Und,
das kann ich bestätigen, das stimmt. Also ich wurde noch nicht gefragt, wie zum Beispiel ein Kreuzworträtsel eigentlich funktioniert und wie so ein Kreuzworträtsel hergestellt wird. Das hast du direkt mit als erstes gefragt.
Wie kommt das eigentlich da rein in so eine Zeitung?
Ja, gut.
Jetzt weiß ich's.
Ja,
ich verrat's nicht.
Echt?
Ja, ist vielleicht mal eine Frage beim Quiz. Und dann hört der Elton das jetzt und dann kann der das beantworten.
Ah, okay.
Nein, es ist ganz harmlos. Es gibt jemanden, der das macht, beruflich.
Genau so ist es. Stand-Upper, Narr beim Eintragen im Hotel, finde ich super. Aber noch nicht als Mitglied des Dreigestirns. So würdest du dich noch nicht vorstellen, oder?
Noch nicht, weil das wird erst noch gesendet. Ah. Aber am Rosenmontag gibt es eine Sondersendung, wo wir einfach als Kölner Dreigestirne auftauchen und ich durfte die Jungfrau sein. Und war natürlich total stolz als Rheinländer da.
Klar.
Sehr lustig, man muss sich da vorstellen. Wir sind da in Norddeutschland, in Hamburg. Mhm. Und nur Hamburger organisieren eine Karnevalssendung. Das ist schon sehr lustig.
Ich bin sehr gespannt. Ich
muss teilweise wirklich sagen, nein, das ist keine Karnevalsmusik und richtig, aber das ist eigentlich, muss das anders sein. Aber na gut.
Rosenmontag jetzt.
Rosenmontag, 12. Februar.
Ja, kommen wir später nochmal drauf
18
zu sprechen.
Uhr, genau.
Jungfrau und Dreigestirn, nicht schlecht. Darüber quatschen wir gleich noch. Wir starten mit einer kurzen Entweder-Oder-Fragerunde, Bernhard, um einfach so ein bisschen warm zu werden.
Ja,
das liebe ich. Das ist sehr schön. Vor der Kamera oder lieber auf der Bühne?
Beides.
Auf der Bühne, vor der Kamera, stimmt, geht ja auch.
Es geht auch beides, aber ich glaube, ich würde immer das vermissen, was mir fehlt. Auf der Bühne ist es einfach fantastisch, weil du stehst da, das, was du in dem Moment von dir gibst, erzielt in diesem Moment eine Wirkung. Du kannst an den Leuten sehen, wie sie reagieren. Die Leute können sich beteiligen, wenn sie was reinrufen.
So das Feedback so halt. So.
Oder sogar was fragen. Mhm. Also ich rede ja auch mit den Leuten viel. Mhm. Mit dem Wiegald ist es ein richtiger Dialog, weil wir sagen, habt ihr eine Frage? Woraufhin wir dann erstmal uns irgendwelche Antworten ausdenken müssen. Im Fernsehen natürlich alles viel besser vorbereitet, viel größere Reichweite. Und gerade wenn man so Dinge hat wie Switch oder so, dann ist es natürlich auch vom Aufwand viel größer und viel eindrucksvoller.
Wenn du, das interessiert mich an der Stelle, wenn du mit Wiegald auf die Bühne gehst und sagst, hey, habt ihr eine Frage, kommt da sofort was? Oder sind die erstmal alle so zurückhaltend?
Das kommt drauf an. Wir hatten schon Abende, da war quasi, wir kommen auf die Bühne und sagen, hat jemand eine Frage? So ist das Konzept von Gute Frage. Und was dann immer wieder vorkommen kann, dass sich halt niemand meldet. Das ist ja völlig klar, weil manche sind überrascht oder sie trauen sich nicht, eine Frage zu stellen. Und deswegen haben wir als Backup so Zettel, die vorher ausfüllen können.
Ah.
Und manchmal fangen wir direkt mit den Zetteln an, weil sich einfach keiner meldet.
Mhm.
Wir hatten aber auch schon Abende, da war dann quasi die letzte Frage vor der Zugabe, war dann, ganz ehrlich, wann greift ihr denn mal in den großen Kessel?
Ah.
Weil nur Live-Fragen kamen, die dann auch aneinander anschließen, zusammen aufeinander aufbauen. Das ist natürlich dann für uns auch interessanter.
Stark. Wir waren bei Entweder-Oder, machen da weiter. Bücher schreiben oder vorlesen?
Oh, am liebsten die selbstgeschriebenen vorlesen, natürlich. Das ist blöd, bei Entweder-Oder-Fragen immer beides zu nehmen.
Ja.
Also ich lese schon lange vor, auch für die Stiftung Lesen. Die habe ich schon immer unterstützt, weil ich Lesen das für Kinder einfach, ist es für Kinder super, weil es einfach Welten im Kopf entstehen, ohne dass ein Regisseur und eine Bühne, Maske und ein Musiker das vorgeben. Es entsteht einfach ganz viel im Kopf und es ist ganz ehrlich für Vorleser auch total einfach, weil du musst, um Kinder zu unterhalten, dir nichts ausdenken. Du liest einfach das vor, wo sich jemand sehr viele Gedanken gemacht hat. Deshalb ist es die einfachste Art, in eine enge Beziehung mit Kindern zu kommen.
Und du hast mal, wenn wir beim Ausdenken sind, hast mal gesagt, bei geschätzten Kollegen in einem Podcast, dass die Kinder wiederum dann beim Zuhören sich was ausdenken,
ja,
weil sich
Kinder,
in Welten hineinversetzen.
Genau, weil das ist das, ich sage das nach Lesungen immer, sage ich, also wer guckt von euch Fernsehen, dann melden die natürlich ganz viele. Das ist total toll, sollt ihr auch machen, aber nicht so viel. Viel wichtiger ist, dass ihr lest. Denn wenn ihr selber lest oder vorgelesen bekommt, seid ihr selber der Regisseur. Ihr seid die sich ausdenken, wie bewegen die sich genau, wie reden die genau, wie klingt das, was die sagen. Höre ich vielleicht eine Musik im Hintergrund? Und das ist alles etwas, was einem fehlt, wenn man das vorgesetzt kriegt im Fernsehen.
Mhm, stimmt. Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz?
Sehr gut recherchiert. Hättest du doch irgendwie Baden-Württemberg genommen. Aber es ist, ich bin beides.
Baden-Württemberg?
Nee, einfach
kommt
nur
jemand anderes aus deiner Familie.
Ja, genau, richtig. Ja, aber das wäre mir leichter gefallen, dann zu sagen Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Weil
okay.
Ich bin in der Pfalz geboren. Mein Vater ist Pfälzer und meine gesamte Familie, also der Große, lebt noch in der Pfalz. Wir treffen uns regelmäßig. Der Pfälzer Wald ist, wie ich immer sage, der schönste Wald Deutschlands.
Schon gut.
Wo ich natürlich böse E-Mails bekommen habe, unter anderem aus dem Schwarzwald. dass der auch sehr schön sei. Daraufhin habe ich dann zurückgeschrieben, das stimmt, der ist auch sehr schön. Kurze Frage, wie ist denn da das Verhältnis Laub zu Tannenwald? Ah. Etwas später bekam ich zurück, stimmt, du hast recht. Mhm. Weil ich finde, Tannenwald ist drückender und Laubwald ist frischer und heller. Mein persönlicher Eindruck. Außerdem ist Sandstein einfach ein ganz, ganz tolles Material. Und dann natürlich meine Mutter aus Düsseldorf, ist dann der Rheinländer in mir. Und ich selber, ohne dass ich jetzt groß Dialekt rede oder jetzt wirklich voll im kölschen Karneval drin bin, finde das natürlich, also finde das total klasse. Also finde diese beiden Regionen passen total gut zusammen. Ja. Und ich kann immer Leute verstehen, wenn wir mal über große Politik, die sagen, ich weiß nicht, ich fühle mich immer noch als, ich bin immer noch ein bisschen Italiener, aber auch Deutscher. Oder ich kann es total verstehen, weil diese Frage könnte ich nicht eindeutig beantworten.
Ah ja, okay.
Weil für beide würde ich mich einsetzen.
Ja.
Also ich würde mich nicht entscheiden müssen wollen, was ich bin.
Und dann gibt es ja noch 14 andere herausragende, wundervolle Bundesländer, für die man sich auch einsetzen kann. Also insofern schon sehr gut beantwortet die Frage, wie ich finde.
Ja, ich war ja in ganz Deutschland mit meinem Programm und ich muss wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich muss wirklich sagen, es gibt kein Bundesland, eigentlich gar keine Region, die wirklich doof ist. Mhm. Was es gibt Regionen, die meinen, sie werden für doof gehalten.
Ah, die es dann aber gar nicht sind.
Die sind aber gar nicht, sag ich mal, warum denkt ihr denn, ihr seid bescheuert? Ganz ehrlich, nur weil man über euch lacht, ist doch lustig. Ich meine...
Oder versucht doch das irgendwo, diese öffentliche Wahrnehmung, die man dann hat, einfach ins Positive umzukehren und für sich zu werben,
oder?
Ja, ich
meine, die Sachsen sind zum Beispiel welche, die immer beleidigt sind, dass man über sie lacht. Mhm. Weil sie nicht elf, sondern elf sagen. Mhm. So, habe ich es irgendwie erzählt. So, prompt, bei einer Fernsehsendung, prompt sitzen wir mit, bei Gute Frage, in Sachsen meldet sich einer, warum wird immer über uns gelocht? Oder, kann das, ich kann den Dialekt nicht. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ist doch völlig in Ordnung. Nimm es doch einfach hin. Es ist einfach lustig, weil ihr anders seid. Ich meine, über die Rheinländer wird auch gelacht.
Auf jeden
Fall. Die Rheinländer gehören auch zu denen, die sofort versuchen, ihr Dialekt loszuwerden. Und Sächsisch war mal deutsche Hochsprache, wurde international an den Höfen als Deutsch gelehrt. Wenn man sich darauf besinnt und nicht einfach, man das Gefühl hat, man, es will einem einer was. Es ist einfach eine tolle, ich liebe Dialekte. Es ist fantastisch, wie unterschiedlich die sind, was die Leute essen, trinken. Deutschland ist so vielfältig, so ein geiles Land.
Deshalb, klar.
Wirklich, also es gibt keine Region, hat einen Grund, sich selber schlechter zu finden als die anderen.
Okay, jetzt sind wir schon fast auf wer weiß denn sowas Niveau her. Von den Erklärungen der Antworten. Aber dann bleiben wir doch beim Fernsehen. Lineares Fernsehen oder Streaming?
Ich muss leider sagen, ich selber Streaming. Also ich gucke gar kein lineares Fernsehen. Selbst lineare Sendungen gucke ich dann, wenn es mir passt, wenn ich Zeit habe. Mhm. Wenn ich in der Werkstatt sitze, dann läuft der Herr Lanz. Der hat also so ziemlich alle meine Bauprojekte holzmäßig begleitet, schicke ihm dann auch manchmal Fotos und sage ihm, hier, heute hast du mir geholfen beim Einräumen der, keine Ahnung, da kam irgendwie Brennholz, dann habe ich gesagt, okay, jetzt höre ich eine Folge Lanz oder Lanz und Precht und dann gucke ich mir da an, höre mir das an und dann baue ich Holz.
Und dann ist egal, ob es von gestern Abend oder so ist.
Ja, das ist ja dann, die sind ja dann selten so top aktuell, also die sind ja dann immer noch im Bereich. Außerdem ist es immer interessant, wenn man sich mal sowas anhört von vor 2 Jahren, dann weiß man ja schon, was die Prognosen ergeben haben, die da von den Leuten gegeben werden. Das war ganz spannend. Ja. Ja, aber dann habe ich mir dann auch geschickt, hier, danke, du hast mir heute geholfen, das Brennholz zu stapeln.
Gut.
Aber ansonsten ist der entscheidende Vorteil bei linearem Fernsehen ist, dass man etwas hat, worüber man gemeinsam reden kann. Also man trifft sich oder man ruft sich an oder man sitzt am nächsten Tag zusammen in der Schule, im Büro, im Bus und sagt, hast du gestern Abend gesehen wie? Mhm. Also das ist der entscheidende Vorteil von auch so großen Sachen wie Klein gegen Groß oder was wetten das, weil du redest am nächsten Tag darüber.
Wie der Hohecker sich da mal wieder blamiert hat.
Das ja, genau, aber, wie der Hohecker mal wieder, oder? Unfassbar, was der davon sich gegeben hat.
Ja.
Ich hatte mal eine Ex-Fan-Zuschrift, muss ich sagen, die startete mit den Worten, sehr geehrter Herr Hohecker, ich war immer ein großer Fan von Ihnen.
War.
Da dachte ich schon, genau, na, das wird ja dann, und ich fand es ganz toll, Sie wissen es auch, aber jetzt habe ich gesehen, dass Sie den Unterschied zwischen einer Fruchtfliege und seine Eintagsfliege nicht kennen.
Aha.
Seitdem sind sie bei mir unten durch. Und dann dachte ich, schade, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich genau in dem Bereich etwas besser vorbereitet. Aber ich habe es durcheinander geworfen.
Aber wir bei Prisma, man kann uns ja auch sehen, deswegen halte ich das hier mal in die Kamera. Wir kennen das so ein bisschen, wir bekommen manchmal ähnliche Zuschriften.
Ja, klar.
Ich mich manchmal auch wundere und sage, hallo, was soll das denn?
Es gibt dann immer, grundsätzlich finde ich das ja auch gut, weil ich bin ja, ich bin ja großer Fan von Popper und seiner Wissenschaftstheorie, dass man halt nur durch Fehler weiterkommt. Und deshalb bin ich auch begeisterter Skeptiker, was ja nicht heißt, dass ich alles andere kritisch finde, sondern dass ich vor allem mich selber immer hinterfrage. Deshalb freue ich mich, wenn Leute mir schreiben und sagen, das haben sie falsch gemacht. Was ich blöd finde, ist, wenn sie mir dann schreiben, und deshalb sind sie bescheuert. Dann denke ich mir, ich habe es halt falsch gemacht. Danke für die Information. Wenn du es mir nett sagst, dann kommt es auch besser an. Mhm. Aber so, mein Gott, sind Sie bescheuert? Sie wissen ja gar nicht, dass nach dem Weil nicht Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern Objekt, Prädikat, Objekt, Subjekt, Prädikat kommt.
Mhm. Für dich dann ja eigentlich auch immer eine gute Gelegenheit, sowas auch mit dann in einem Programm oder so mal mit aufzugreifen.
Ja, das erzähle ich zum Beispiel auch auf der Bühne. Also wenn es, ich rede so ein bisschen über deutsche Sprache und dass sie sich verändert und dass junge Leute kein schlechtes Deutsch reden, sondern nur junges Deutsch. Und wenn wir es nicht verstehen, dann hören wir nur alt. Und dann komme ich manchmal, erzähle ich dann solche Dinge, die ich dann bekomme, baue ich die dann mit ein, die dann aktuell sind.
Gut. Du hast gerade eben gesagt, dass du im Rheinland lebst und ich zitiere mal aus dem Bonner Generalanzeiger, das ist die Tageszeitung in Bonn,
ja,
da wo du,
ich herzlich
wo
grüße.
Du lebst. Ja. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Bonner Generalanzeiger, herzliche Grüße an dieser Stelle hier von uns. Mal angenommen, Bernhard Hoecker wäre eine Figur in einem Comic, dann müsste man für die Sprechblasen wohl ein paar Seiten ringsum dran kleben, um auch nur ansatzweise wiederzugeben, was sich da hinter dieser Stirn so alles tut. Der Bonner Comedian genießt eben den Ruf, alles wissen zu wollen. Zitat aus dem Bonner Generalanzeiger. Weißt du noch, wann das gewesen sein könnte? Mm-hmm. Das war 2016, da hast du einen Preis bekommen. Da hast du nämlich die sogenannte, und darüber bin ich gestolpert, und das wollte ich dich fragen, wie das war, die Mohrenhofener Lupe gewonnen.
Ja, die Mohrenhofener Lupe.
Bekommen, gewonnen,
erhalten. Ja, die hat man, die kriegt man verliehen. Da gibt es ein Gremium und die entscheiden sich dann für jemanden, der halt aus deren Sicht wie mit einer Lupe, der auf die Gesellschaft, auf ein Ereignis, auf irgendwas draufblickt. Also ich fühle mich immer geehrt bei Preisen, weil irgendjemand hat sich dazu entschieden, meinen Namen in den Ring zu werfen und andere haben das dann für gut befunden. Das heißt, das ist eigentlich immer ein Kompliment, so für einen, dass es Menschen gibt, die das, was man macht, gutieren. Und bei dem war es natürlich so, also was das stimmt, ist diese Neugierde. Ich würde nur keine Sprechblase, sondern eine Gedankenblase.
Gedankenblase, okay.
Machen. Ja. Und die würde auch beim Reden dauernd die Sprechblase unterbrechen. Das passiert mir nämlich manchmal, wenn ich anfange zu reden, dann merke ich, wenn ich das sage, dass das ja nicht 100%, also manchmal schon, aber nicht, also grundsätzlich, also ich fange nochmal neu an. Ja. Das ist so meine, was mir leider oft passiert. Aber es ist schon so, dass ich bin wirklich sehr neugierig. Also ich finde es total spannend, Zusammenhänge zu erkennen, neue Sachen zu erfahren. Ich habe schon mit 16, 17 so ein Buch gelesen, Handbuch des nutzlosen Wissens. Also das Faktastisch von damals.
Ja.
Wo einfach nur Sachen drinstehen, wie dass Haie sterben, wenn sie nicht schwimmen. Weil die müssen immer in Bewegung bleiben, damit die Kiemen Sauerstoff bekommen. Das fand ich total faszinierend. Das fand ich irgendwie interessant. Und dann habe ich das irgendwie immer so erzählt auf Partys und merkte, das hat funktioniert und das hatte ich dann schon mit auf die Bühne.
Na, perfekt. Bewegt. Hast du auch das Guinness-Buch immer gelesen?
Nee.
Das habe ich immer gelesen, weil das doch eigentlich auch richtig gutes Wissen,
ja, das sind so schon weiß, krass, ne? Was sie machen, ist schon krass. Also gerade, wenn es um so Rekorde geht, größtes Schiff oder so. Aber ich fand immer diese Leistungsseiten haben mich immer so abgeturnt. Mhm. Wenn man denkt, ach, das kriege ich doch auch hin und dann hat dann irgendwie einer, keine Ahnung, macht dann irgendwie 7000 Liegestütze und man selber ist nach 3 fertig und denkt, ah, das ist ein weiter Weg. Mhm. Das ist ein weiter Weg dahin.
Mhm. Also, Bernhard Hoecker hat das Handbuch des nutzlosen Wissens verschlungen quasi. Was treibt dich an? Sind das solche Auszeichnungen wie die Mohrenhofener Lupe, dass man sagt, boah, super, ich hätte ganz gern nochmal sowas, oder?
Nee, also, dass man einen Preis hinterherhängt, das ist, ich werde oft gefragt von jungen Menschen, die sagen, Herr Hoecker, wie werde ich auch so berühmt wie Sie? Mhm. Und das ist natürlich, oder ich will auch berühmt werden, so als Berufs, als sei das ein Beruf, berühmt zu sein. Das ist ja mehr, dass man in seinem Beruf so erfolgreich ist, dass es viele Leute mitbekommen, was natürlich jetzt bei Bühne und Fernsehen also leichter ist als Steuerberater. Aber ich sage dann immer, ganz ehrlich, mach nicht das, womit du später berühmt werden kannst, sondern mach das, womit du die ganze andere Zeit Spaß hast. Mhm. Weil das bringt ja gar nichts, wenn du dein Leben lang etwas machst, was dir keinen Spaß macht, um dann irgendwann mal berühmt zu sein, wenn das überhaupt klappt. Auf so einer Pyramide zum Beispiel. Die besteht aus unfassbar vielen Steinen. Aber man sieht nur ganz wenige. Man sieht nur die, die außen sind. Und nur ein einziger, der Stein ganz oben, der ist aus Gold. Und wie kann man, wenn man als kleiner Stein vor der Pyramidenbaustelle liegt, denken, ich werde auf jeden Fall der da oben. Ich will dahin, überhaupt gar keine Frage. Und wenn ich Entscheidungen treffe, gucke ich, führen die in die Richtung oder nicht. Aber mein Ziel muss es doch sein, ich bin stolz, dass ich Teil dieser Pyramide bin. Das ist das. Also, dass man das, was man macht, einem Spaß macht. Also, was nützt es, wenn ich Lust habe? Ich habe Lust, Politiker zu parodieren. Singe aber, weil ich denke, damit bin ich erfolgreicher. Dann ist das doch bescheuert. Also, das ist
Ja.
Dann lass uns mein Glück, ich kann immer das machen, worauf ich Lust habe.
Ich finde das Bild super mit der Pyramide. Und du hast damit sehr gut erklärt, was es bedeutet, berühmt werden zu können, wenn man vielleicht nach der Spitze irgendwo strebt. Du bist ja ein Stück der Spitze, denn du bist berühmt.
Nein, ich glaube, ich würde
du
mich... Du
bist berühmt in dem, was du tust.
Ja, also in dem, was ich tue schon, aber ich würde sagen, ich bin so ein Randstein. Wenn ich Glück habe, bin ich einer von den vier Kanten, wo man zwei Seiten von sieht. Aber irgendwo so da, wo man da sich mich genau... Das wäre lustig, mal einzuordnen. Das wäre mal ein schönes Projekt. Man sortiert Prominenz nach Steinen in einer Pyramide. Und guckt erst dann ganz oben. Also alle können mitsortieren, dann guckt man nachher, was passiert.
Eine das würde dann Idee. Irgendwelche Umfragewerte ersetzen und dann würden die Politiker ziemlich weit unten stehen und die Comedians ganz weit oben.
Ja, das weiß ich. Ja, die Comedians kann schon sein, weil sie natürlich auch mehr für Unterhaltung sorgen.
Klar.
Und seltener die schlechten Nachrichten verbreiten. Ja, wir neigen stimmt. ja dazu, die Leute mit den schlechten Nachrichten hinzurichten, was ja irgendwie eine blöde Idee ist.
Also was treibt dich an? Das sind keine Auszeichnungen halt, das ist nicht das Erlangen von Berühmtheit.
Die Neugierde, der Spaß und vielleicht die kindliche Freude an Dingen.
Ah.
Also ich sitze wirklich bei, wer weiß denn sowas, in der Sendung. Wir haben jetzt 1200 oder 1100, irgend sowas.
Also ihr seid deutlich über 1000,
über 1000, aber egal wie es gezählt wird. Und ich sitze da wirklich und freue mich auf die nächsten Fragen.
Mhm.
Und da kommen Fragen, ich denke, wie geil ist das denn? Ich vergesse es leider wieder dann, weil jetzt meistens kommt dann die Frage, an welche Frage kannst du dich ja noch erinnern? Aber ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, an welche ich mich jetzt so erinnern kann, weil das so viele waren, die ich immer alle wieder begeistert fand. Was war denn jetzt? Letzte Woche haben wir doch wieder, genau diese Woche, da waren wieder so Fragen, weil die ich total krass fand. Zum Beispiel, gibt es eine Krake, die zu den giftigsten Tieren des Meeres zählt?
Gibt es eine Krake, die eine, da... Okay, also die fragen nicht, welche Krake, sondern
der,
gibt
der,
es
der war
eine?
Dann, was ist das Besondere an der sowieso Krake? Und ich habe nicht gewählt, dass sie die giftigste ist, weil ich dachte ganz ehrlich, das sind irgendwelche Seenadeln und irgendwelche, was weiß ich, was da rumschwimmt. Aber es war leider richtig, es war genau die. Oder ein Fisch, der ruckzuck seine Farben ändern kann. Also wirklich beeindruckende Sachen.
Okay, das heißt, jetzt wissen wir, was dich antreibt. Diese kindliche Neugier, wie du es so schön beschrieben hast. Und was nervt dich?
Ach, sobald ich was lernen muss. Schon Namen merken ist für mich anstrengend,
aha,
weil ich es nicht kann. Mein Gehirn weigert sich da irgendwie.
Mhm.
Gibt es einen Fachbegriff auch für, wenn man das nicht kann? Leider habe ich auch den Namen für den Fachbegriff vergessen. Das ist leider wirklich, ich müsste mir den wirklich mal aufschreiben. Und das, was mich nervt, ist, dass es halt Zeit kostet. Ich hätte gerne mehr Zeit, weil ich auch privat sehr gerne mit Familie oder auch hobbymäßig was unterwegs bin. Und ich würde gerne weniger machen, um dann mehr andere Dinge zu tun. Also das ist halt immer, dann hat man hier eine Idee und wird da gefragt, aber das ist immer, man knapst das immer ab von seinem Privaten.
Verstehe. Und wenn du Familie und Privat ansprichst und sagst, du hättest da gerne mehr Zeit für, du bist ja unheimlich gerne draußen, mit der Familie, mit Freunden
immer,
auch.
Ja, ich finde, Natur ist das, also jetzt Winter ist blöd, weil es zu kalt ist. Die schönste Jahreszeit ist natürlich Frühling und Sommer und dann der Spätherbst, wenn dann auch warm ist. Und ich liebe es, draußen zu sein.
Also
ob das jetzt im Wald ist, in den Bergen, wo ich mich unfassbar...
In Höhlen sogar, wie ich gehört habe.
Oder in Höhlen, wenn alles gut geht. Dieses Jahr ist es, glaube ich, Slowenien,
aha,
wo wir ein paar Höhlen uns angucken wollen. Das ist schon beeindruckend. Dieses, also wenn du in eine Höhle reingehst, dann bist du an einem Ort, wo nur ganz wenige Leute überhaupt die Möglichkeit haben, hinzukommen.
Mhm.
Und allein das ist schon was Besonderes, dass du an einem selten besuchten Ort bist. Und dann siehst du Dinge, die seit wirklich Millionen Jahren unverändert sind. Oder nicht unverändert, die sich unberührt sind. Die haben sich natürlich verändert. Und das ist wirklich, also du stehst manchmal vor so einem Stalagmit und denkst so, du bist also jetzt irgendwie 15.000 Jahre alt, krass.
Mhm.
Wie alt bist du eigentlich? Mhm. Also der steht da. War der Mensch gerade mal dabei, Mensch zu werden.
Also man kann es sogar anfassen auch.
Aber das macht man nur sehr vorsichtig natürlich. Also gerade bestimmte Strukturen. Aber man ist da wirklich ehrfürchtig davor. Da habe ich überhaupt vor alten Dingen. Ich war mal in Palmyra, als man noch konnte, vor dem Krieg in Syrien. Und da ist ein ganz alter Tempel gewesen, so ein Baal-Tempel, der noch vor römisch war. Und, oder vor griechisch. So. Also der war sehr alt. Und da habe ich so eine Säule, was man da ja kann, bei uns sind ja überall Gitter drum, aber da konnte man hin und habe dann diese Säule in den Arm genommen und für so einen Moment die gesamte Geschichte dieser Region, dieses Gebiets, dieser so gespürt. Also gespürt, das war für mich einfach nur dieses wow,
Ja, ja, das ist beeindruckend.
Wie lange stehst du da schon? Ja. Also soll ich, keine Ahnung, seit 3000 Jahren steht die da rum.
Wahnsinn. Also,
und das finde ich, sowas beeindruckt mich total.
Ja, also bei Höhlen, ehrlicherweise, da kann ich null mitreden. Das ist ja wirklich sowas, wo ganz, ganz wenige wahrscheinlich wirklich sagen können, hey, ich war schon in so besonderen Höhlen oder so.
Ja, was man immer kennt, sind die Schauhöhlen. Mhm. Da kriegt man schon einen guten Eindruck. Also zumal die auch manchmal richtig gut gemacht sind. Dann ist halt auch nicht alles buntfarbig mit einem Geigenspieler auf dem See, das habe ich alles schon erlebt. Sondern das ist einfach... Man geht dann rein, dann machen die auch Licht aus und dann nur mit so Taschenlampen, sodass man so ein Gespür dafür bekommt, was man hat. Aber wenn man dann wenn man sich so 2 Stunden lang in den Berg reinarbeitet und sich dann abseilt und wodurch und auch Bereiche gibt, wo nur noch Teile der Gruppe hin können, weil man das irgendwie nicht hinkriegt oder zu schwer ist oder was auch immer, das ist schon eine, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie.
Stark, ja. Und ihr macht das in einer größeren Gruppe, habe ich gehört, und ihr bereitet euch aber richtig darauf vor, ne?
Ja, also kann ja auch was passieren. Ja, genau, wir haben eine ganz klare Regel, wir gehen immer nur zu viert. Mhm. Und damit, wenn was passiert, bleibt einer beim Verletzten und 2 gehen wieder raus, weil das halt einfach besser ist. Und die größte Leistung, die wir mal gebracht haben, war, dass wir einen geplanten Besuch einer Höhle, die auch gut ausgebaut war, das heißt, sie wäre auch relativ einfach zu machen zu gewesen, dass wir den trotzdem abgebrochen haben, weil sich nicht genug fit genug fühlten.
Ah ja.
Und dass man dann trotzdem sagt, also das ist ja eigentlich das Schwere, wenn man so kurz vor einem Ereignis so sagen, wir machen es trotzdem nicht, obwohl man es eigentlich will. Mhm. Und das fand ich so eigentlich von der Gruppe her bisher das, was mich am meisten beruhigt, auch bei der Gruppe, dass man weiß, wenn sich dann jemand nicht wohlfühlt, sagen die auch Bescheid.
Ja, ist eine Entscheidung, die aufgeräumt ist, die einen aber dann irgendwo auch stolz auf die Gruppe macht.
Ja, weil ne? Das ist ja wie beim Wandern gehen. Mhm. Wenn du denkst, das klappt nicht, dann lass es direkt.
Wo kommt das her so mit der Naturliebe? Kommt das so, weil du aus der Pfalz kommst und der Pfälzer Wald?
Also meine Mutter war schon, da gibt es ganz alte Fotos, wie sie schon als Kind oder Jugendliche dann auf Wandergruppen war. Mein Opa war damals bei den Wandervögeln, damals eine linke Organisation, heute eine eher rechte Organisation. Aber der war damals schon sehr naturverbunden, hat er immer Wandergeschichten erzählt. Wir haben immer Urlaub gemacht, Kneißper Mühle im Pfälzer Wald. Ah. Waren wir dann regelmäßig in den Alpen, in Kärnten waren wir am Weißen See und haben da 3 Jahre hintereinander Urlaub gemacht. Und es war immer toll, immer toll.
Mhm. Und in der Region, in der du jetzt lebst, das ist ja auch ein absolutes Draußenrevier. Also
wirklich,
ne?
Ganz ehrlich, du kannst bei uns,
Siebengebirge.
Gehst du aus der Haustür raus, auf der einen Seite Siebengebirge, auf der anderen Seite die ganze Eifel. Mhm. Das ist schon mit den ganzen Maren und den ganzen Vulkanwegen, das ist einfach
schön.
Super, ja.
Ja, perfekt. Okay, Bonn, da wo du jetzt lebst, das waren ja auch so mit so die ersten Schritte, ja, Anno Tubak oder das Senftöpfchen zum Beispiel. Mal gucken,
ob es das Anno Tubak noch gibt, genau. Das Anno Tubak, Springmaus in Bonn dann und dann das Senftöpfchen in Köln.
Ja, Springmaus in Bonn,
so
genau.
Waren dann so die ersten Namen, wo wir gedacht haben, oh, wie geil ist das denn?
Ja, Springmaus spielst du auch heute noch, ne?
Das ist immer so eines der, oder mein Heimtheater, wie ich gerne sage.
Ja.
Muss allerdings zugeben, dass ich dort keine Premiere, keine Uraufführung mehr mache, weil ich immer schlechte Kritik bekommen habe. Und das war dann immer die erste Kritik. Alle anderen waren gut, aber die Erstkritik ist die dann immer da stand. Und dann habe ich dann immer gesagt, ergibt dann keinen Sinn.
Also in Bonn gab es dann eine schlechte.
In Bonn gab es immer eine schlechte Kritik.
Ach.
Inzwischen nicht mehr, aber es gab mal so eine Zeit, da haben wir ganz viele Künstler gesagt, wir spielen nicht mehr in Bonn, weil warum sollen wir uns wissentlich eine schlechte Kritik abholen, die dann auch oft so unbegründet war. So, keiner hatte Spaß. Die Leute haben gelacht, wo man denkt, was ist das für eine Kritik?
Ja.
So, also es war so ein bisschen...
Okay, verstehe.
So, aber das ist nichtsdestotrotz, Springmaus, ich freue mich drauf. Mit dem Wiegald bin ich wieder da. Mhm. Ich selber bin wieder da. Also es wird einfach...
Kann man da noch essen? Ist das ja eines der wenigen Kleinkunsttheater, bei denen man essen kann und dann die Schauspieler und immer so hinterm Vorhang so lugen, so wann sind die endlich fertig mit dem Essen?
Ja, aber ganz ehrlich, wir essen ja selber. Der Salat ist total lecker. Und die Nudeln mit der Sahne, so, die kann ich nur empfehlen. Wirklich gut.
Ja,
wirklich gut. Ich mache auch immer, wenn ich dann da spiele, habe ich immer so einen Tisch mit Gästen und der wird dann immer eingedeckt und da steht alles voll mit irgendwelchen Käsewürfeln und Nüsschen und so. Und dann dürfen sich die dann alle bedienen. Das macht immer totalen Spaß.
Das Haus der Springmaus in Bonn.
Stark, also schön groß, die sind wirklich... Das ist ein ganz toller Laden.
Die Nachbarn habe ich da ein paar Mal gesehen.
Ja.
Andreas Etienne
und Mike Müller, genau, mit dem ich Switch damals gemacht habe. Und mit Andreas Etienne, mit dem ich jetzt im Elferrad saß bei der Prinzenproklamation.
Ah ja, okay, gut. Das heißt, du stehst im Haus der Springmaus im Sommer auf der Bühne, gemeinsam mit Wiegald. Und ihr stellt dem Publikum Fragen.
Stellen einfach nur Fragen.
Ja.
Hat jemand eine Frage? Und dann geht's los. Und das ist wirklich toll, weil die stellen alle möglichen Fragen von so, ich nenne sie immer so Talkshow-Fragen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Gibt es die Doofen wieder? Wie ist denn der Kai privat und so? Und dann so alberne Sachen, darf man im Weinkeller auch lachen? Was will man da antworten? Weil man hat halt, also das ist, wenn die Frage schon lustig ist, ist es schwer. Aber da werden auch wirklich auch andere Fragen. Wir wurden gefragt, was wir von der Flüchtlingsproblematik halten. Mhm. Wer wäre der bessere Kanzler? Haben wir Angst vor Donald Trump? Also schon, schon Fragen, was ist der Sinn des Lebens? Was kommt nach dem Tod? Also Fragen, die jetzt nicht sofort in einem Stand-Up-Programm sofort thematisieren würde, wo die Zuschauer aber dadurch, dass sie diese Fragen stellen, in die einmalige Gelegenheit kommen, unsere Meinung dazu zu hören. Also mal unterhaltsam, manchmal dann aber auch, ich sag auch gerne mal so, ich muss jetzt mal gerade ganz ernst dazu antworten, weil ich so eine interessante Frage finde. Mhm.
Finde ich super. Ihr macht das schon länger, ihr macht das seit 2019, ihr macht das inzwischen auch sehr erfolgreich im Fernsehen.
Ja, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, wann das, wir haben jetzt irgendwann ein Jubiläum, glaube ich, nächstes Jahr sogar, nächstes oder übernächstes Jahr, haben wir irgendwie so ein Jubiläum und das ist entstanden aus so einem Spaß heraus, wenn wir nicht zusammen auf die Bühne gehen, und dann haben wir dann erst uns was ausgedacht und dann haben wir beide gemerkt, dieses Ausdenken ist so unfassbar anstrengend. Lass uns doch einfach Fragen stellen von den Leuten. Und dann haben wir das gemacht, verfeinert und dann, das funktioniert super. Und es macht totalen Spaß, weil immer, wenn wir uns sehen, hat der andere neue Geschichten, die er dann auch erzählt.
Euch beide verbindet ja schon auch eine Freundschaft, ne? Also wie
gerade würde ich durchaus. Durchaus so sagen.
Ja, und dann kann sowas ja auch sehr, sehr gut funktionieren, weil so stark muss man ja erstmal sein, dass man auf der Bühne einer spontanen Frage dann einfach ganz souverän
gegenübersteht. Also du brauchst jemanden, der das auch gut kann und du brauchst jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Also es gibt manchmal die Momente, da kommt eine Frage, dann geht einem so viel durch den Kopf, beantworte ich die jetzt ernst? Soll ich die lustig beantworten, wenn ich sie lustig beantworte? Nehme ich ihr aber den Ernst, den ich eigentlich will? Und dann ist man ja schon viel zu weit weg mit den Gedanken. Ja. Und dann ist immer ganz gut, wenn ich dann hilflos zum Kollegen Wiegald rüber gucke und der sofort in die Bresche springt und das Feld frei räumt. Und manchmal hat man dann Zeit, sich einen schönen Schlussgag zu überlegen, der dann reicht. Oder aber man sagt ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Gut. Was ich super spannend finde, ist, dass ihr tretet Ende April auf der Zugspitze auf.
Ja.
Wie toll ist das denn?
Super, total krass, oder?
Ja.
Wir haben ja eh schon, ich war noch nie auf der Zugspitze, meine ich zumindest. Ich wollte da immer, oder war ich schon mal da als Kind? Es könnte sein, als Kind mit meinen Eltern einmal, egal. Und wir haben zusammen alle, also die meisten Gipfel der Bundesländer bestiegen.
Ah.
So, und der Wiegald war schon auf der Zugspitze, das fehlt mir noch.
Also die höchsten Gipfel.
Die höchsten Gipfel der ganzen Bundesländer. Mm-hmm. Was in Bremen sehr lustig ist, weil das ist in einem Park irgendwie eine
ein paar 30 Meter oder sowas.
Ja, genau. Und das, man weiß auch nicht genau wo, das hängt immer davon ab, wo es mehr geregnet hat, da ist es dann höher. Die Zugspitze fehlt mir noch, weil die halt so schön, und die, das direkt mit dem Job zu verbinden, ist natürlich fantastisch.
Perfekt, Und dann fahrt ihr mit der Bahn hoch
vom Alpsberg aus. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen. Sehr wahrscheinlich fahren wir mit der Bahn, weil wir lustigerweise von Mallorca kommen. Da spielen wir in der deutschen Schule auf Mallorca und können uns dann internationale Künstler nennen. Wobei, das sind wir wir haben ja schon in der Schweiz gespielt und in Liechtenstein, also insofern. Aber und dann kommen wir zurück und eigentlich, ich würde gerne mit ihm hochlaufen, aber das wird wahrscheinlich nicht hinhauen.
Ende April ist das wahrscheinlich auch sehr herausfordernd, ne? So dann die letzten
das paar hundert Meter. Ja, das müsste man dann sehen, wie viel Schnee dann da noch ist, aber dann würde er vorgehen und spuren, weil er doch, ich sag mal so, ist der bessere Sportler.
Ja, Wiegald ist ja mega fit.
Unfassbar, ja.
Ja, stark. Ende April, also Wiegald und Bernhard auf der Zugspitze mit Gute Frage. Aber alleine bist du vorher unterwegs mit deinem Programm. Morgen war gestern schon alles besser.
Morgen war gestern alles besser.
Eigentlich müsste das, also es wäre schon super gut, wenn das jeder abends, nachdem ihr gespielt habt und nach Hause geht oder fährt, wenn er das dann sagt, oder?
Ja, also eigentlich ist ja die Aussage so ein bisschen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Was mich total genervt hat vor Corona war das noch, dieses ständige Früher war alles besser, was auch heute noch ist, ne? Dass das alles so toll war damals. Ist und ganz ehrlich, man möchte, glaube ich, keine, also schon wenn man 5 Jahre zurückgeht, dann hat man Corona vor sich, vielen Dank. Und möchten wir, so schlimm Corona war, überhaupt gar keine Frage, 20 Jahre vorher Corona gehabt haben, ohne die Impfungen, ohne Social Media, wo wir über Zoom und dergleichen.
Darauf gibt es nur eine Antwort?
Nein, wollen wir nicht. Wir haben totales Glück und es wäre auch besser, wir hätten Corona erst in 20 Jahren gehabt und nicht jetzt schon. Und das finde ich wirklich, ich bin, also jetzt bin ich auch Optimist, das wäre vielleicht auch dann so eine Nebenwirkung, aber die, es ist ja auch so, man, es gibt ja Zahlen, dass es auf der Welt immer besser wird. Es gibt immer weniger Hunger, es gibt immer mehr Alphabetisierung, die Frauenrechte überall, es gibt immer mehr Schulbildung, auch für Frauen, für Mädchen. Der Demokratisierungsprozess schreitet voran mit allen Rückschritten, die es immer gibt, überhaupt gar keine Frage und auch nicht für alle und überall. Aber grundsätzlich, finde ich, ist die Welt gerade in den letzten 200 Jahren konstant nach vorne gegangen. Also auch was der Unterschied zwischen Arm und Reich angeht oder sowas. Also ich meine, man muss immer Ken Follett lesen und dann möchte man nichts mehr zu tun haben mit der Zeit damals.
Mhm. Oder mal die Bücher von Richard David Brecht lesen, der auf dem gleichen Stuhl hier auch saß.
Ach!
Und der sich damit beschäftigt hat, wie sich denn in den vergangenen Jahrhunderten genau die Arbeit weiterentwickelt hat. Die Maschinisierung, ja, genau. Und technische Weiterentwicklung.
Der hat ganz interessant erzählt, dass es zwei Begriffe von Arbeit gibt im Lateinischen zum Beispiel bei den Römern. Die Arbeit, die Spaß macht und die Arbeit, die gemacht werden muss. Das eine haben die Sklaven gemacht und das andere die anderen.
Und mit genau solchen Dingen beschäftigst du dich auch in deinem Programm. Ich habe gelesen,
ja, nicht so intensiv wie der Herr Brecht.
Nicht auf dieser Ebene. Aber
definitiv trotzdem die bessere Quelle. Ich erzähle ein bisschen, dass das früher gar nicht so viel besser war. Und dann geht es aber auch um so Dinge wie, wie es damals war. Also wenn man dann zurückdenkt, wie aufwendig war es zu fotografieren und dass es natürlich was anderes ist, wenn man mit 36 Bildern in den Urlaub fährt und nicht mit 36 Gigabyte. Das ist halt ein Unterschied.
Manchmal kam noch ein 37. oder 38.
Ja, wenn man Glück hatte.
Ja,
Glück
genau.
Hatte. Ne? Das aber, war aber echt.
Ja, aber 36 stand drauf, stimmt.
Ja, und geworden ist eh nur eins davon. Das war dann wirklich. Genau. Und dann auch, wo kommt das überhaupt her, dass unser Gehirn die Erinnerung verklärt, dass das natürlich auch ein Selbstschutz ist und dass das sonst alles nicht funktionieren würde. Und solche Dinge, dass dann die Sprache, dass sie sich entwickelt und dass die jetzige Sprache, dass wir immer, die Sprache geht nicht kaputt, die deutsche Sprache. Und dann lustigerweise, seit drei, vier Jahren rede ich dann auch immer über den Verein deutscher Sprache, der sicher dafür einsetzt, dass die deutsche Sprache erhalten bleibt und so weiter. Wobei Sprache, also bei einem sich bewegenden Objekt ist Stillstand automatisch Rückschritt. Das ist halt so, wenn ich im Zug aussteige und stehen bleibe, dann bleibe ich nicht da stehen, wo ich bin, sondern ich bin immer weiter weg von dem, was im Zug die Rolle spielt. Also das ist halt einfach so. Und da muss man halt dann mit leben. Und da, lustigerweise, waren die jetzt ja wieder groß Thema bei dem kleinen Treffen dort drüben in Potsdam.
Aber Sprache entwickelt sich ja immer weiter auch. Wahrscheinlich sogar bei deinem Nachnamen, Hohecker. Wenn man so schaut, ich habe diese Geschichte bei ich glaube, Giovanni Lorenzo und Judith Rakers, glaube ich, habt ihr darüber gesprochen, als es um das Saarland ging. Ja,
es gibt schon immer in der Familie die Geschichte, woher der Name Hohecker überhaupt kommt. Und es gibt so verschiedene Theorien. Einmal sagte mir einer, dass er aus dem Holländischen kommt, weil das OE wird da gesprochen wie U, das heißt, ich wäre ein Hooker. Und die Hucke voll ist die Schulter, das waren die Lastenträger, die Schiffe entladen haben. Dann sagte mir aber so ein Namensforscher, das kann eigentlich nicht sein, weil der Name taucht dort nicht auf und den müsste es dann viel, viel häufiger geben und so weiter. Und eine Idee ist, es gibt in der Pfalz die Burg zu Hoheneck.
Ja.
Und dass die Leute, die von dort weggezogen sind, wer ist denn das? Ja, das ist der da von der Burg Hoheneck, der Hohenecker da, der
Hohenecker.
Und da gab es halt das eine hat sich zu den Honeckers entwickelt und das andere zu den Hoheckers. Ich habe allerdings noch keine Gemeinsamkeit gefunden, die näher ist als über irgendeinen dritten König von rechts.
Du beschäftigst dich in deinem Programm auch mit so, wie ich finde, schwerwiegenden Fragen. Gibt es ein richtig oder ein falsch zum Beispiel?
So liegen sie richtig falsch. Naja, das ist ja immer dieses Problem, dass man denkt immer, dass man richtig liegt, aber meistens ist genau das falsch. Es ist aber durchaus richtig, dass man auch mal falsch liegt, aber auch falsch, dass man immer falsch liegt. Also ich bin ja Skeptiker, das ist ja das, was mich begleitet schon seit Jahren und bin auch in dieser GWOP, dieser Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die halt nicht sagen, das ist völliger Quatsch, Bullshit, sondern die sagen, okay, angenommen es stimmt, welche Kriterien wissenschaftstheoretischer Art muss es denn dann erfüllen? Dann fällt es eigentlich immer alles durch. Also diese ganzen Homöopathie-Sachen, das Wünschelruten gehen und so weiter, das ist alles, ist ja alles nicht wissenschaftlich, das ist alles Religion. Und da kommt man dann aber auch an Stellen, wo man sich Gedanken macht über, was ist überhaupt Erkenntnis? Wie funktioniert das? Was ist Falsifizierbarkeit? Kann ich Nicht-Existenz beweisen? Ne? Also das ist halt dann immer so, also wenn einer sagt, wir werden alle von einer hohen Macht gesteuert Und ich sage, das stimmt nicht. Und sage, ja, beweis mir noch das Gegenteil. Wie soll ich beweisen, dass es keine große Macht gibt? Der andere macht aber eine Existenzbehauptung. Der sagt, es gibt diesen Kreis, der uns Menschen lenkt, die Illuminaten oder wer auch immer, dann bitte liefern mir Beweise. Und dann ist es meine Aufgabe, es zu widerlegen. Das ist ja auch das Spannende bei Religion. Der Unterschied zwischen Religion und Wissenschaft ist ja, dass Wissenschaft sucht nach einem Fehler, um dann weiterzukommen, und Religion sucht nach Bestätigung. Weil man kann ja nichts, da ja eben nichts beweisen. Und solche Sachen, das macht total Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Und das versuche ich dann so ein bisschen zu erklären oder den Leuten da so ein bisschen da so Bilder mit an die Hand zu geben, dass wir alle in einer großen optischen Täuschung, halt mehrdimensional, weil es fühlt sich natürlich auch anders an und so weiter. Aber eigentlich, wenn man das von der anderen Seite sieht, dann merkt man, es ist halt nicht so, wie es ist. Und dass man da immer gucken muss, sich selbst zu hinterfragen, das ist das Entscheidende.
Okay, da sind sie wieder, die am Anfang angesprochenen großen
Gedankenblasen. Ja, um dich, ja, ja, genau, das ist das, was ich dann, aber was rauskommt, ist eine kleine Sprechblase, weil mehr Platz ist im Programm. Und das ist ja auch, ich merke dann ja auch manchmal, dass am Anfang vom Programm, wenn ich damit auf Tour gehe, starte, es sind viele, viele Themen und viele Worte, und das wird dann kürzer auf das Wesentliche eingekürzt, weil Leute einfach.
Also freut euch drauf. Morgen war gestern alles besser. Demnächst unter anderem ich habe es mir rausgeschrieben, in Emmerich, in Dorsten oder in Röttgen zum Beispiel. Mit Bernhard Hohecker. Ein bisschen länger schon. Wie komme ich von Programm auf? Im Fernsehprogramm ist er.
Also, ja.
Bei Wer weiß denn sowas? Gehst du in dein 10. Jahr als Team-Captain inzwischen?
Ja, genau.
Also über 1000 Folgen
über haben 1000 wir eben Folgen, das heißt ja dann, also das, was man immer vergisst, ist 1000 Folgen, so, oh, das ist aber viel, aber das heißt ja, das sind ja dann 12.000 Fragen und 24.000, also 36.000 Antworten und davon 24.000 Falschantworten, die alle richtig sein könnten. Also das ist gerade von der Redaktion aus eine Hammerleistung.
Kennst du deine aktuelle Quote, wie du gerade liegst?
Naja, nicht ja, genau kenne ich sie nicht, aber der Elton führt auf jeden Fall.
Der Elton führt.
Die Leute können beruhigt sein, der Elton ist sehr gut.
Diese Staffel. Okay, weil ich habe, dann habe ich nicht gut recherchiert, denn so in den ersten Jahren, da lagst du mal deutlich vor Elton.
Ja, das kann sein. Also so richtig relevant ist das ja für uns gar nicht, weil ich auch gerne mal den Gast entscheiden lasse, wenn ich weiß, dass es dann falsch ist. Oder wenn ich sage, naja, ganz ehrlich, wenn du so davon überzeugt bist, ich hätte definitiv was anderes genommen, aber du bist Gast, du darfst das entscheiden.
Ja.
Für mich ist viel wichtiger, dass das mir Spaß macht.
Ja,
also ich habe Sendungen gemacht, die habe ich dann gewonnen, aber ich war trotzdem unzufrieden. Und das war irgendwie nicht unterhaltsam oder nicht, fand ich nicht so inspirativ oder sowas. Und dann gibt es Sendungen, die waren super unterhaltsam, die haben totalen Spaß gemacht. War verloren, aber ist total egal. Die würde ich lieber diese Sendung nochmal machen als andere.
Okay, aber du bist schon so einer, der wirklich so diesen ich will das unbedingt lösen wollen, ich will das wissen wollen, oder?
Ja, ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass man das so nur aus Spaß macht. Wenn man dann da sitzt und muss sich dann entscheiden, dann denkt man schon, jetzt will man natürlich nicht die falsche Antwort dann nehmen. Aber, weil das Problem sitzen ja die Leute hinter uns. Und wenn man es dann zu sehr lockern und sagt, erstmal nicht total egal, komm, wir nehmen B, das ist die lustigste Antwort, dann hat man hinten schon so, denk doch wenigstens mal nach oder sowas.
Ja, vor allem bei so Themen, wo jeder irgendwie so mitspricht, wie Fußball oder so, da will ja jeder so.
Sowieso, da habe ich ja gar keine Ahnung von, Fußball.
Ja, okay, gut. Lust auf ein kleines Ratespiel mal?
Gerne, natürlich.
Ja, weil ich meine, wenn wir schon einen Ratefuchs hier sitzen haben, dann greife ich mal zum Heft, denn da hast du uns mal, dafür nochmal vielen Dank, lieber Bernhard.
Ja.
Testen Sie Ihr Wissen mit Bernhard Hoheckers Reisequiz. Das haben wir Anfang Dezember bei uns abgedruckt im Heft.
Ja, und das war so super, weil ich liebe Reisen. Das gehört für mich zu den definitiv schönsten Dingen, die man machen kann. Und es gibt nichts Einfacheres, Schöneres, als aus einer Komfortzone herauszukommen. Und es gibt dann nichts Einfacheres, als auf diese Art und Weise seinen Horizont zu erweitern.
Ja, okay. Vier Fragen hat der Bernhard uns zusammengestellt. Wir haben es abgedruckt.
Ob ich die selber beantworten kann.
Ja, komm, wir probieren es einfach mal bei einer hier. Was ist das Besondere an der Liechtensteiner Nationalhymne? A, die gesamte Hymne umfasst 24 Strophen. Oh, das wär wirklich viel, ne?
Okay. Die Griechen haben 35. Das ist ein Lied, die ganze griechische Geschichte
besteht. Ja.
35 Strophen, aber ich glaube nur 4 oder 5 sind die offiziellen.
Die dann auch gespielt werden. Okay, dann B, sie hat die gleiche Melodie wie die englische Nationalhymne. Oder C, sie hat keinen Text.
Ja, es gibt die spanische hat keinen Text, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau.
Aber in dem Fall ist es die hat die gleiche Hymne wie die britische, wie die englische. Das Schöne ist, dass der Wiegald und ich, wir waren mal in Liechtenstein und haben dort kleine Espresso-Tassen gekauft, weil wir vor, also er trank immer Espresso vor der Show. Dann habe ich das mitgemacht. Mhm. Das ist jetzt quasi unser Ritual. Dann haben wir in Liechtenstein diese kleinen Espresso-Tassen gehabt. Und dann waren wir auf Norderney und dort haben wir über Liechtenstein gesprochen. Und dann habe ich erzählt, ach, wusstet ihr eigentlich, dass Liechtenstein und England dieselbe Hymne haben?
Ach,
nur mit einem anderen Text.
Ja.
Und dann sind wir in die Pause gegangen, haben den Text gelernt, sind rausgekommen und haben gesagt, so, bitte erheben Sie sich alle für die Hymne von Liechtenstein. Dann steht irgendwo in Norddeutschland ganz viele Leute auf.
Ja.
Und dann haben wir zusammengesungen, droben am jungen Rhein lehnet sich Liechtenstein an Alpenhöhen. Und seitdem ist das, singen wir das immer vor jeder Show, bevor wir auf die Bühne gehen.
Stark.
Nehmen das auf und schicken das der Liechtensteiner Tourismusbranche, dem Tourismusverband.
Und ihr habt den ganzen Saal direkt auf eurer Seite.
Ja, wenn wir dann da waren wir in Liechtenstein, haben wir gespielt. Und da war es dann wirklich, da haben wir gesagt, da haben wir das auch erzählt. Und dann haben wir so, jeder hatte diesen Gedanken, es wäre lustig, wenn wir das jetzt hier singen. Aber es ist besser, der andere macht den Vorschlag, weil wenn es eine blöde Idee ist. Und dann stolperten wir uns zu diesem Moment, dann haben wir es dann zusammen gesungen und die Leute sind aufgestanden, haben mitgemacht. Das war richtig, richtig toll.
Apropos Stolpern, bei der Frage hier, da haben wir ein bisschen Feedback bekommen. Die lautet nämlich, welche deutsche Landeshauptstadt hat die größte Wasserfläche?
Ja, da muss ich, das ist natürlich meine Schuld, da hat die Prisma nichts mit zu tun, das bin ich ganz alleine, da ist ein Formulierungsfehler drin, da wurde dann auch...
Warte, ich lese mal vor, ja, genau. A München, also es geht um die größte Wasserfläche, ist es A München, B Schwerin oder C Berlin? Aber was ist da jetzt nicht richtig an der Lösung
Schwerin? Es muss relativ zur Grundfläche der Stadt sein. Also welcher hat den größten Anteil Wasserfläche? Müsste es eigentlich genau lauten.
Okay, und dann wäre es Schwerin.
Dann ist es auf jeden Fall Schwerin, weil Schwerin ist quasi in der Mitte ein dicker See. Mhm. Wunderschön mit dem Schweriner Schloss. Wiegald ist mittendrin drin geschwommen.
Ja.
War super. Als wir auf Tour waren in Schwerin, bin ich dann immer morgens mit dem Hund und habe ihn zum Schwimmen begleitet und bin dann mit dem Hund rumgelaufen und der Wiegald ist geschwommen, einmal ums Schloss rum. Ich habe Fotos gemacht. Super. Und der... Und das ist die größte Wasserfläche im Verhältnis zur Stadtfläche. Aber das kann natürlich in der Summe kann durchaus sein, dass das Hamburg oder so da noch mehr hat.
Selbst okay. München wahrscheinlich. Ja gut, okay. Lösung war Trip seinerzeit. Passte ja. 4 Fragen, klassisch zum Thema Reise. Lieben Dank nochmal an der Stelle, lieber Bernhard, für
diesen Spaß mitgemacht hast. Genau, es hat aber nichts am Lösungs geändert, genau.
Na genau, überhaupt nichts. Ja, genau. Danke dir. Wir waren bei, wer weiß denn sowas? Wie ist es so mit Kai und Elton? Lass uns mal über die beiden noch ein bisschen noch sprechen.
Es ist wirklich total schön, weil wir sitzen wir haben mit 3 Garderoben hintereinander.
Mhm.
Das heißt, wir kriegen auch immer, je nachdem, was voneinander mit. Wenn ich Musik höre, wissen die, was ich höre.
Mhm.
Wenn Kai telefoniert, weiß ich, ach, jetzt ist er wieder am Telefonieren.
Spricht er so laut oder was?
Ja, es geht einfach durch die Wand ist so dünn. Und wenn der Elton spielt und es nicht so gut läuft, dann höre ich das auch, weil er dann auch gerne mal wütend gegen Möbelteile tritt oder draufhaut.
Was spielt der?
Der spielt so...
Hat er eine Playstation da?
Oder ja, hat eine Playstation da.
Okay.
Ja. Und ich mache dann immer schön Büro oder mache ihm meinen Stammbaum Sachen, die halt Zeit brauchen,
ja,
damit man halt in aller Ruhe dann so Sachen wegarbeiten kann.
Ich habe eine Frage, weil dazu habe ich eine Frage bekommen. Ah. Ich glaube, ehe du jetzt weitersprichst, da passt diese Frage ja ganz gut dazu.
Hallo lieber Bernhard, hier ist dein lieber Freund und Garderobennachbar Kai. Das wissen natürlich die Menschen da draußen nicht, aber wir
jetzt
haben
schon.
Unsere Garderoben hier, wer weiß denn sowas im Studio, ja direkt nebeneinander. Meine Garderobe ist die letzte am Gang, dann kommt deine als vorletzte und dann kommt die von Elton. Von Elton höre ich nur in Ausnahmefällen was, aber was die Hörerinnen und Hörer sicher interessieren wird, ist, was passiert eigentlich gerade bei dir, wenn ich es hier bei mir ganz laut trommeln und klopfen höre aus deiner Garderobe. Was machst du da eigentlich? Ja, jetzt hau mal raus. Viel Spaß.
Also die Stammbäume können das nicht sein.
Nee, das sind keine, ich hacke Holz, wenn ich Äste abschlage, dann ist das so laut.
Okay.
Ach, also erstmal einen ganz lieben Gruß. Das ist wirklich sehr lustig, weil er stand dann auch schon in der Tür und fragte, was ist denn hier los? Und zwar bin ich ganz schlechter Schlagzeuger und ich liebe Heavy Metal. Und manchmal höre ich dann Musik auf dem Kopfhörer, um niemanden zu nerven. Aber bin dann dabei und versuche so irgendwas mitzumachen. Und wenn das dann...
Dann steht Kai Pflaume vor der
Tür. Was ist denn da? Was machst du gerade? Ich so, Entschuldigung, das ist ein neues Lied. Ich versuche gerade, das ist einfach super.
Während
das kann dann passieren, wenn er nebenan da gerade
sich auf die Moderation vorbereitet.
Und irgendwie noch 3 Fragen auswendig
und Krawatte zurechtzupft und das Mikro ansteckt.
Ja, ja.
Denn das ist ja das, was bei ihm immer wichtig ist, auch in der Vorbereitung.
Aber ganz lieben Gruß, total lieb, danke.
Ich habe eine Frage einer Leserin bekommen, und zwar von Birgit aus Hamm in Westfalen. Die ist begeisterte Wer-weiß-denn-sowas-Guckerin. Mhm. Und die fragt, könnt ihr euch als Team-Captains die anderen Promis eigentlich aussuchen?
Begrenzt. Also einmal ist das unfassbar viel Arbeit. Wir wollen uns die gar nicht aussuchen, weil dann müssten wir uns kümmern. Und das ist wirklich so kompliziert. Die müssen Zeit haben, die müssen kommen, Paarungen müssen stimmen. Ich mache immer mal Vorschläge. Und die landen dann in der Liste derer, die angefragt werden. Und die Gäste, die dann kommen, die haben oft eigene Wünsche, ob sie zu mir oder zum Elton wollen. Das hängt dann damit zusammen, ob die sich schon kennen. Der Elton kennt ja schon total viel aus seiner sonstigen Arbeit. Und manchmal sagen wir dann, wir hätten das gern so oder so. Mhm. Und spätestens ab dem 2. Mai ist es egal, weil das wird dann immer gewechselt. Also der bei mir saß, kommt beim nächsten Mal zum Elton und zurück.
Mhm. Okay.
Das war jetzt, außer bei der Karnevalssendung, da war der Kollege von den Höhnern da. Und da habe ich gesagt, den will ich auf meiner Seite.
Ah, okay.
Ja, ich wollte die Alarv-Seite sein.
Ja gut, okay, das macht ja Sinn, das passt. Ihr als Dreigestirn, haben wir eben schon drüber gesprochen, an Rosenmontag kommt die Sondersendung. Ja, kannst du noch ein bisschen was rauslassen?
Also ich hatte schon immer Lust, dass wir mal eine Karnevalssendung machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, lass uns eine Karnevalssendung machen und ich verkleide mich als Elton. Mhm. Ne? Dann hätte ich mir irgendwelche Switch-Leute geholt, die in die Maske kommen.
Ja.
Und dann hat der Kai natürlich gesagt, naja, man muss natürlich sehen, Karneval, das ist ja auch bundesweit, da ist jetzt Weiberfastnacht vielleicht auch der falsche Tag, den ich vorgeschlagen hatte, weil der jetzt auch vor allem im Rheinland eine Rolle spielt. Aber Rosenmontag ist bundesweit bekannt, da werden ja auch die Umzüge gezeigt und so weiter. Dann lass uns doch eine Rosenmontag-Sendung machen. Und dann auch richtig als Kölner Dreigestirn, weil das ja quasi die bekanntesten Karnevalsfiguren sind, die man vielleicht auch bundesweit kennt. Und
mit Sicherheit.
Und die auch zu dritt auftreten, so, und nicht nur so ein Prinzenpaar ist. Und und dann haben wir das gemacht. Und das war für mich natürlich total super, weil ich ein großer Fan vom Karneval bin und würde auch hier wieder meine Theorie in den Raum stellen. Und zwar behaupte ich schon seit längerem, dass Karneval oder der rheinische Karneval die einzige, weltweit einzige, Moment, ich muss die Formulierung ist leider so ich behaupte, dass der rheinische Karneval die einzige regionale kulturelles Ereignis ist, also ich wiederhole es nochmal, ihr könnt ja schneiden wahrscheinlich, ne?
Ich mal gar nicht, das ist so authentisch, das passt. So entstehen Quizfragen.
Ja, super, aber so die falsch sind. Ich behaupte, dass es weltweit kein anderes kulturelles, regionales Ereignis gibt, was eine Gesellschaft so tief durchdringt wie der rheinische Karneval.
Komma, und die Lebensfreude derer
herauslockt.
So, genau. Würde ich unterschreiben.
Und jetzt, wie sich für einen Skeptiker gehört, ist das meine Behauptung.
Mhm.
Und bisher konnte mir noch niemand etwas anderes, ein anderes Beispiel bringen. Also kommt dann immer das Oktoberfest und so.
Ja,
aber das,
ja,
das ist ja total albern, weil es sich das nur auf Saufen bezieht und auf Singen. Aber Karneval ist ja viel mehr. Also Oktoberfest wird zum Beispiel nicht in Kindergärten gefeiert und das geht nicht bis in Altersheime rein. Es werden wenig Bütten reden, die sind nicht politisch, es gibt wenig Straßenumzüge.
Kein Liedgut dazu.
Es gibt 4.500 Karnevalsvereine und 6 Brauereien, die das Oktober. Also das ist alles ein tolles Volksfest, überhaupt gar keine Frage und hat ja alles seine Berechtigung. Aber bisher konnte mir noch niemand ein Fest nennen auf dieser Erde, was eine Gesellschaft so tief durchdringt und natürlich auch regional ist. Also Weihnachten ist natürlich klar, aber das ist jetzt ja nicht regional und... Mhm.
Ich verstehe, was du meinst. Wir freuen uns sehr
auf alle Antworten. Bitte die Prisma zu spammen mit E-Mails. Wird mir alles weitergeleitet.
Wir leiten das alles weiter an deine private E-Mail-Adresse.
Genau, und vor die Tür legen.
Und setzen die Fragenden in CC, damit sie deine Adresse haben. Na, wer gut, weiß denn sowas? Die große Sondersendung zum Thema Karneval an Rosenmontag.
Rosenmontag, ganz normal, 18 Uhr, ARD. Also das ist schon eine... Ich fand es ja schon so, aber das Publikum, das war nur so Hamburger, das sind nur so norddeutsche Fischköpfe, die sich dann irgendwie mit Karneval verkleidet haben.
Ja, aber ist doch gut.
Ich hab dann auch gesagt, so ist denn überhaupt hier jemand aus dem Rheinland ein richtiger Karnevalist? Stille.
Ah ja.
Da war ich dann quasi der Einzige mit. Ja.
Vor mir liegt ein Buch. Das Katzenhuhn. Ich muss jetzt einfach mal so machen, das hat wirklich einen festen, harten Einband auch.
Ja.
Ist ja nicht dein erstes Buch. Zählst du eigentlich, hast du die Bücher gezählt? Die du kannst du mir sagen, wie viele Bücher du oder du mit jemandem zusammen schon insgesamt jemals veröffentlicht hast? Also ich habe sie nicht gezählt,
spontan, das sind aber eine ganze Menge. Spontan würde ich jetzt mal sagen 14 oder 15.
Ja. Aber das die ist Aufzeichnungen Anne Schnitzeljägers, Neues aus Geocaching und was weiß ich nicht alles. Zuletzt 3 Kinderbücher.
Dann gibt es, dann war das die Rallye. Neuseeland, ne, sind nicht 14, 9, 12 vielleicht. Und dann 3 Kinderbücher, genau.
Genau. Was macht Püb?
Mhm.
Zielgruppe so ab
das
drei?
War, ja, genau. Also ich bin, also ich habe, was ich ja geschrieben habe, das kennt man vielleicht, ist über das Geocachen habe ich viel geschrieben, weil das halt sind mehr so Abenteuer- oder Outdoor-Geschichten oder Reiseberichte, wenn ich in Neuseeland war oder in oder diese Rallye gemacht habe vom Allgäu in den Orient nach Jordanien. Das waren mehr so Reiseberichte, aber dann kam irgendwann mal ein der Kinderbuchverlag, Thienemann Esslinger, und hat mich gefragt, wie denn so mein Interesse an Kinderbüchern wäre. Und muss ich ehrlich sagen, da habe ich großen Respekt vor gehabt, habe da auch erstmal nicht zugesagt, weil ich Kinderbücher durchaus was Besonderes finde. Wenn ich ein Buch für einen Erwachsenen schreibe, dann ist da jemand voll verantwortlich für sein Leben, der guckt da rein, findet das gut oder nicht und tut es dann weg. Bei Kindern ist das immer so eine Sache. Zumal man bei einem Vorlesebuch, das ist ja dann in dem Alter oft, oder gerade dieses 3 bis 5, da sitzen, das ist immer so eine intime Situation. Da sitzt ein Vorleser mit einem Kind zusammen auf dem Sofa, im Bett, im Auto, irgendwo in einer engen Zweierbeziehung. Und dann bist du mit deinem Buch das gemeinsame Thema. Das finde ich schon, ich weiß nicht, ich habe irgendwie da habe ich so Respekt vor.
Absolut.
Das ist so eine, da hatte ich so ein bisschen Schiss auch, das kann man das überhaupt bedienen.
Ja.
Dann haben wir es ausprobiert und die Ideen vorgeschlagen und haben gesagt, das ist eine Idee, die ist ganz gut, die ist auch ganz neu. Püb ist halt die Geschichte eines Geräuschs. Die Idee ist, wir sind in einer Welt, wo die Geräusche nicht durch physikalische Schallwellen und Druckunterschiede in der Luft entstehen, sondern zum Beispiel auf der Hand sitzt das Geräusch Klatsch und immer wenn die Hände zusammengehen, dann macht dieses Geräusch Klatsch das Geräusch Klatsch. So, und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt auf einmal das Geräusch Püb, das hängt da an einem Wasserhahn, hat überhaupt gar keine Ahnung, wo es hingehört, was es machen soll. Und wir begleiten Püb jetzt durch die Welt der Geräusche zu seinem Zuhause. Also es ist quasi seine, wer bin ich, was hat sowas Existenzialistisches, habe ich überhaupt einen Sinn? Und am Ende findet er seinen Ort, wo er hingehört. Und alles ist gut. Also es ist ein Kinderbuch, es geht gut aus.
Mhm. Und hier vor mir liegt aber nicht Püb, sondern das Katzenhuhn.
Wir hatten schon bei Püb immer das Problem, dass wir so wenig Text schreiben durften. Und dann haben wir irgendwann immer etwas ausfallen. Ne?
Also wenn wir von wir sprechen, dann müssen wir sagen, das ist Eva von Mühlenfels.
Ja genau, die Autorin, mit der ich das zusammen gemacht habe.
Mit der du glücklicherweise aber auch schon ganz lange sehr glücklich verheiratet
genau,
bist.
Richtig. Ich habe das große Glück, diese Autorin geheiratet zu haben. Und wir hatten dann, da wir immer sehr, sehr gerne ausführlich schreiben, meinte der Verlag, was ist denn mit einem Vorlesebuch, also wo die Geschichten länger sind, wo man auch mal mehr beschreiben kann, weniger Bilder mehr beschreiben. Und so ist dann das Katzenhuhn entstanden. Katzenhuhn, das ist die Geschichte von Timme, dem Huhn, lebt auf dem Nordhof und findet eines Tages, also schüchtern, wie Hühner halt so sind, und haut immer ab und so weiter und will somit nichts was zu tun haben. Und dann findet er eines Tages so einen Katzenumhang. Das ist so ein, zieht den über und auf einmal merkt Timme, dass er damit weiter springen kann als eine Katze und weiter fliegen als ein Huhn. Kann jetzt auf einmal klettern, besser hören, besser sehen.
Bekommt Superkräfte.
Und mit diesen Superkräften, diesen Superfähigkeiten, ist er jetzt in der Lage, die Probleme, die auf dem Hof entstehen, zu lösen. Also wenn der böse Fuchs kommt oder der Wolf oder einer ist verschwunden oder abgehauen, dann kann er hingehen und sich und das dann lösen. Und da haben wir ein Buch geschrieben, was so gut war, so erfolgreich war, dass wir noch ein zweites Buch schreiben durften.
Das hier steht aber gar nicht irgendwie Neues vom Katzenhuhn oder sonst was.
Das ist sehr lustig. Und zwar, wir wollten das in entweder das Katzenhuhn 2 oder neue Geschichten oder so. Das Problem ist bloß, Leute kaufen das Buch dann nicht, wenn sie es in der Hand haben, weil sie denken, ach, es ist das zweite Buch, ich brauche erst das erste.
Ist doch
das
gut.
Das brauchst du aber nicht.
Ja, weil sie nicht aufeinander aufbauen.
Sie bauen, es gibt eine große Handlung, die baut aufeinander auf, aber das ist für die Einzelgeschichten total egal. Mhm. Also die einzige wirklich besondere Geschichte ist nur die allererste, wie er das findet, die ersten zwei Kapitel im ersten Buch. Aber auch ohne die kannst du alles, ich lese das immer ohne das erste Kapitel groß vorzulesen. Und das war so ein bisschen vom Verlag der Wunsch. Und jetzt heißt das, ich glaube, das erste Buch heißt Geschichten von einem besonderen Bauernhof. Jetzt sind es Abenteuer von einem sehr besonderen Bauernhof. Und darf ich schon verraten, es gibt ein drittes Buch. Da fangen wir jetzt gerade an, uns die ersten Plots zu überlegen. Also wenn Wünsche bestehen, was Timme für Probleme beheben soll auf Bauernhöfen, wir sind immer froh.
Ach, tatsächlich?
Und wir wissen noch nicht, was wir jetzt nach Geschichten und Abenteuer nehmen. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, es gibt doch das Wort Robinsonaden.
Robinsonaden
von einem sehr besonderen Bauernhof wird vielleicht von der Marketingabteilung nicht angenommen.
Ah, aber bau doch das Internet ein. Wie komme ich auf das Internet? Weil du hast von Vorlesen gesprochen. Ich habe auch am Vorlesetag teilgenommen. Und mein Buch, aus dem ich vorgelesen habe, ich weiß nicht mehr, von wem es ist, das ist der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat.
Ja, das kenne ich, das Buch.
Also, sensationelles Vorlesebuch.
Ja. Ja. Super, so also, Sachen sind einfach, ich finde Vorlesen so toll, wenn man in Kinderaugen guckt. Das ist einfach toll, man kann mit denen reden und sowas alles.
Ich habe hier reingelesen und ich unterschreibe das, was du gesagt hast, dass man Band 1 nicht braucht, um Band 2 zu verstehen. Denn ich habe das erste Kapitel gelesen und habe dann schnell von diesen Superkräften mit dem Umhang da verstanden. Und meine Lieblingsgeschichte hier drin ist das mit dem Nachtkrach.
Ja, das.
Das ist so gut gemacht, wirklich.
Ja, das Schöne beim Nachtkrach ist, also die Tiere werden wach und ein unfassbarer Lärm kommt aus dem angrenzenden Wald. Und jetzt gibt es natürlich nur einen, der sich darum kümmern kann, das ist das Katzen, weil
klar,
kein anderes Tier verlässt den Hof und schon gar nicht nachts.
Ja.
Und deswegen zieht er dann seinen Katzenumhang an, geht über den Gurgelbach und findet dann drei Fledermäuse.
Da geht er über den Bach.
Genau, und findet dann drei Fledermäuse, die unfassbaren Lärm machen, weil die, weil die alte Oma eingeschlafen ist, die eigentlich die Kinder aufpassen sollte.
Und dann kümmert er sich gar nicht
den Kindern. Die sind natürlich ganz schrecklich. Und das ist eine Geschichte. Das Schöne ist, das sind immer Geschichten, wo viele Sachen sind, die auch Eltern wieder erkennen und wo die Eltern auch Spaß dran haben. Aber auch Kinder haben viel Spaß daran. Ja, genau. Am Ende muss die Lösung ist, eine Geschichte vorerzählen, weil das Katzenhuhn kann nicht lesen. Deshalb wird es eine Geschichte vorerzählen und hängt sich natürlich zu den Fledermäusen an die Wäscheleine.
Die fragen sogar, hängst du dich zu uns, fragt Schlumpi.
Ja. Genau.
Ja, und das Katzenhund fragt an die Leine.
Schlumpi, Lumpi und Hudel.
Ja, Hudel, genau. Was ist dann deine Lieblingsgeschichte hier raus?
Ja, ich finde die, das ist jetzt natürlich albern, wenn ein Autor sowas sagt. Ich finde alle Geschichten.
Ja, muss ja.
Es gibt alle Geschichten, die irgendwas Besonderes haben, weil die, das ist eine Geschichte, mal muss er sich überwinden, mal zweifelt er an sich selber, mal braucht er die Hilfe, mal ist er nur Inspirator, mal ist er komplett alleine unterwegs und sowas. Und ich selber, eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt, weil man da auch Grimm und Gram so schön, also ein Problem von denen so schön beschreibt, das ist die Geschichte mit dem leeren Magen.
Mhm.
Das ist das Problem, die Hühner werden alle wach, oder Timme und Max, sie kriegen mit, dass die Hühner ganz verrückt werden, weil es ist wenig zu essen da und niemand hat was bekommen. Und jetzt haben sie natürlich alle Angst zu verhungern. Ich kann ein Stück vorlesen.
Also sehr, sehr gerne. Wir fühlen uns sehr geehrt, wenn wir den Autor mit seiner Stimme passend dazu hören.
Das ist eine Stelle, die hat mein Lieblingsgag drin. Aber ich glaube, es geht auf Kinder, den verstehen. Egal. Also, die Tiere sind alle total aufgeregt, weil alles leer ist und der Hufdruck ist leer und so weiter. Und sie schreien, ich habe Hunger, ich brauche unbedingt etwas zu essen. Sofort, essen! Die Tiere blöken, blaffen, schnauben und schnattern wild durcheinander. Erleichtert sieht Max, der Maulwurf, wie Timme in die Scheune eilt. Gleich wird das Katzen kommen und uns helfen, denkt er. Wenn der Bauer nicht bald auftaucht, verhungern wir, flüstert Mirabelle, das Pony erschrocken. Wir müssen nur ordentlich Krach machen, dann kommt der Bauer bestimmt, poltert Willi, das Wildschwein. Die Hoftiere versammeln sich vor dem Bauernhaus und schlagen die Futternäpfe aufeinander. Willi wumms mit seinem Hintern an die Stalltür. Es ist ein Heidenlärm. Halt! Ruft das Katzenhuhn und springt vor die Tiere. Also die Tiere wissen nicht, wer das Katzenhuhn ist. Timme verschwindet irgendwie und das ist für sie halt einmal, der taucht immer auf einmal auf. Wenn der Bauer bei diesem Krach, sagt Timme, nicht reagiert, muss ihm irgendetwas passiert sein. Die Tiere verstummen sofort. Zum Henker. Wahrscheinlich ist der Bauer tot, befürchtet Grimm, eine der ständig nörgelnden Gänse. Ja, ja, Mause tot, der kommt nicht mehr, nie mehr, schüttelt Gram den Kopf. Grimm und Gram, zwei ständig negativ denkende Gänse. Sehen wir nach, beschließt das Katzenhuhn. Es bohrt seine scharfen Krallen die Holzpfosten und steigt auf das Vordach. Von da macht er seinen geschickten Satz in den Efeu und hangelt sich zum Schlafzimmerfenster. »Hund, was siehst du?« reckt Holstein, der alte Esel, neugierig den Kopf. Das Katzenhuhn wischt mit der Pfote über das trübe Glas und presst das Gesicht gegen die Fensterscheibe. »Da ist ein Bett, und in dem Bett liegt der Bauer«, meldet es nach unten. »Siehste, er ist tot«, schnattert Grimm, »sag ich doch.« »Er bewegt sich«, berichtet das Katzenhuhn weiter. »Ein toter Bauer, der sich bewegt!« Schaudernd schlägt Kram die Flügel vor sein Gesicht. »Nein, der Bauer ist nicht tot. Er hat einen Schal um den Hals, eine Wärmflasche auf dem Bauch und ein Fieberthermometer im Mund«, beschreibt das Katzenhuhn. Und jetzt seilt er sich geschickt an den starken Efeusträngen ab. »Der Bauer ist krank und deswegen hat er sich heute nicht um uns, ich meine natürlich um euch, gekümmert. Das müssen wir jetzt alles selber machen.«
Das war jetzt Bernhard Hohecker. Jetzt ist
die große Frage, genau, wie sie es lösen. Genau. Und ich mag Grimm und Kram, die ständig nörgelnden Gänse, die alles schlecht reden, egal
was. Die Passage hieß Das mit dem leeren Magen.
Das mit dem leeren Magen, genau.
Aus dem Buch Das Katzenhuhn, Band 2, wenn man so will, Abenteuer nämlich, von einem sehr besonderen Bauernhof.
Band 2, das man auch ohne Band 1 lesen kann.
Sehr gut. Und auch Band 3, einfach auch, wenn es dann irgendwann... Band
3 kann man auch einfach so, nächstes Jahr, ich glaube, es ist geplant für nächstes Jahr im Sommer wieder.
Nächstes Jahr wäre dann ja 2025.
25, genau. Weil dieses Jahr kommt erstmal ein Bilderbuch raus. Also quasi für die 3- bis 5-Jährigen. Das ist dann nur eine Geschichte, mehr Bilder, weniger Text.
Ah ja, okay.
Dass man auch die Kinder schon in diese Welt holen kann.
Na also, aber um das zu vervollständigen...
In deine Welt holen kann, voll Abenteuer, Vertrauen und gegenseitiger Rücksichtsnahme.
Geschrieben so, gemeinsam mit Eva von Mühlenfels. Genau. Und, was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Bilder hier drin sind wirklich herausragend. Die sind nämlich von Dominik Rupp.
Ja, und den Dominik Rupp, den möchte ich hier nochmal erneut positiv hervorheben. Der einfach total gut malt. Und was ich immer so schön sage, er malt so schönes Holz. Wir haben ja am Anfang die Texte geschrieben, dann hieß es, welchen Illustrator wollte, haben mehrere Bilder angeguckt. Und mich hat sofort seine Art Holz zu malen begeistert. Gerade bei so einem Bauernhof mit den Holzwänden und irgendwelchen Balken und so weiter.
Ja.
Und ich beschreibe das immer so, der malt so gut Holz, als wir bei uns neues Parkett verlegen wollten, habe ich ihn gerufen, um es zu zeichnen.
Also wie stelle ich mir das vor? Du hast also ein weißes...
Ich habe ein gemaltes, einen weißen Boden gelegt, ein weißes Laminat und dann sollte er...
Holz gemalt. Nicht schlecht. Okay, jetzt wissen wir ein bisschen was, wie es bei Bernhard Hohecker und Eva von Mühlenfels zu Hause aussieht.
Im Moment ist er in der zweiten Etage dran.
Ah ja, okay. Gut. Also, lieber Bernhard, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast bei Prisma warst.
Ja, vielen Dank dafür. Für die Einladung. Das ist, also ihr könnt euch gerne das Catering, ist wirklich, und so Brezeln, die sind wirklich toll.
Ja? Mhm. Wir haben noch ein paar davon.
Ja, ich werde ein paar auch mitnehmen und verschenken.
Vielleicht gibt's, und an der Stelle wollen wir einfach auch nochmal auf dein Bühnenprogramm hinweisen, auch da ein paar Brezeln vorher oder in der Pause oder nachher.
Ja?
Also, wenn du unterwegs bist mit Morgen war gestern alles besser, oder wenn du mit Wiegald gemeinsam unterwegs
gute
bist,
Frage.
Mit Gute Frage, zum Beispiel demnächst vom höchsten Berg Deutschlands, von der Zugspitze.
Stimmt, stimmt.
Und bis dahin, wer so lange nicht warten kann oder kein Ticket mehr bekommt, der schaltet einfach täglich die ARD ein um 18 Uhr.
Ja, oder was mit, was er am nächsten Tag erzählen kann.
Oder eine andere Idee, man kauft sich das Katzenhuhn und liest es Kindern vor.
Und liest es Kindern. Das ist eigentlich, ganz ehrlich, das Schönste, weil dann hat man schöne Zeit, Quality Time mit seinen Kindern.
Ganz wichtig. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung und alles Gute.
Ja, und liebe Podcast-Fans, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann könnt ihr das gerne auch mal schreiben oder ihr könnt ein Like hier lassen oder ihr könnt die Folge weiterempfehlen. Und danke fürs Zuhören.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.